Ah, wir machen jetzt die Diskussion auch in französischer Sprache. Vielen Dank für diesen Vortrag. Danke auch dafür, dass du uns so tiefgründig eine Einführung gegeben hast in unser großes Thema. Gleich zu Anfang. Hast du den Gedanken geäußert, dass es um ein authentisches Bild geht? Als wir angefangen haben mit unserem Forschungsprojekt, haben wir auch uns damit auseinandersetzen müssen. Wir haben am Anfang gedacht, na ja, diese Studenten, die kamen in die Sowjetunion, wurden sofort einer Gehirnwäsche unterzogen. Wir hatten das Gefühl, ja, das ist bestimmt was ganz Systematisches gewesen. Und wir haben immer wieder festgestellt in der eigentlichen Arbeit, dass das nicht so war. Ganz anders hat man überall in allen Generationen, die an diesen Filmschulen studiert haben, festgestellt, dass sie auf einer ernsthaften Suche nach der Realität waren. Wie es Osama gesagt hat, es geht darum, die Schönheit zu suchen, die Gerechtigkeit zu suchen. Am ersten Abend hat er gesagt, das ist ihm beigebracht worden. Und vielleicht sollten wir da ein bisschen drüber sprechen, über die Frage der Authentizität. Das ist ja wichtig. Und Authentizität ist immer ein sehr problematisches Konzept, gerade wenn man das mit Blick auf Afrika betrachtet. Es gibt lange Debatten in der zeitgenössischen Kunst in Afrika über dieses Thema der Authentizität. Die afrikanische zeitgenössische Kunst wird häufig noch immer betrachtet unter dem Blickwinkel, ist das wirklich authentisch oder ist es nicht authentisch? Und dann gibt es noch natürlich ein gesamtes ästhetisches Vokabular, das hier zu betrachten ist. Und die Frage des ethnografischen Kinos ist hier eine Frage, die mit hineinspielt. Seit den 20er Jahren war das ganz wichtig. Manuk des Nordens, das war ein ethnografischer Film, der in Frankreich und überall eigentlich sehr einflussreich gewesen ist. Da hat man damals gedacht, ja, man muss die Völker zeigen und zwar völlig authentisch. Und Manuk des Nordens ist eigentlich ein inszenierter Film, hat nichts Authentisches an sich. Und diese Produktion ethnografischer Filme haben immer dieses Mise-en-Scène-Element. In der Sowjetunion wurden einige Leute dafür bezahlt, zum Beispiel, dass sie ihr eigenes Leben im Film darstellen. Also die Frage Authentizität ist immer eine sehr problematische Frage. Gestern hat jemand gesagt, wir müssen schon allein diese Unterscheidung zwischen Dokumentar und Spielfilm in Frage stellen, weil alles, was man auf der Leinwand darbildet, ist schon etwas ausgewählt. Das heißt, Authentizität ist ein sehr weites Feld, ein sehr komplexes Thema. Der Authentizitätsdiskurs ist etwas, was viel diskutiert wurde, was von Forschern untersucht wurde. Und viele sagen, diese Authentizität, dieser Gedanke als etwas ganz, ganz Reines, den gibt es gar nicht. Da ist natürlich auch immer wichtig zu sehen, jeder, der Afrika betrachtet von außen her, bringt seine vorgefassten Ideen, bringt seine Stereotypen mit. Jean Rouge wurde sehr kritisiert, hat gesagt, er hat die Afrikaner studiert, als ob sie Insekten wären. Also es geht auch immer darum, wer betrachtet wen. Und wer stellt wen dar? Ist Authentizität nur etwas, was erreicht werden kann von Menschen aus dem eigenen Kulturkreis? Auch das ist wieder ein ganz komplexes Thema. Wenn wir die Sowjetunion betrachten durch den Blick der Cinematografie, dann haben wir natürlich ein großes Land, wo man versucht hat, von politischer Ebene her, auch über die Kulturinstitutionen, die Kulturverwaltungen her, alles in einen Rahmen zu pressen. Du hast vorhin gesagt, in der gesamten Sowjetunion lebten 160 Nationalitäten. Rascha und ich bei unserem Projekt, wir haben gearbeitet mit Sascha Malkow, weil er hat genau etwas anderes gemacht. Er hat nämlich aus sowjetischer Sicht, als sowjetischer Filmemacher in Afrika gedreht. Also gab es hier doch sehr reziproke Versuche, sich gegenseitig darzustellen. Es gibt tatsächlich eine Parallele zwischen der ethnischen Filmvielfalt der Sowjetunion. Man hat damals den Menschen die Möglichkeit gegeben, sie selbst zu sein. Und wie ich eingangs gesagt habe, hat man in der Sowjetunion seit den 20er Jahren gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen in ihrer eigenen Sprache sich darstellen können. Man hat Untertitel, tatarische Untertitel zum Beispiel gesehen. Man hatte natürlich sehr viele Analphabeten in den 30er Jahren. Und auch in Afrika war das natürlich der Fall. Deswegen hat man versucht, Filme in den Nationalsprachen anstatt in großen internationalen Sprachen zu machen. So, jetzt sollte ich vielleicht auch mal ins Publikum schauen und hier gucken, ob es Fragen gibt aus dem Publikum heraus. Osama. Ich werde Englisch meine Frage stellen. Hier würde ich ganz gerne ein paar Korrekturen einfügen. Du hast gesagt, wenn man am FGIC studierte, musste man auch einen 16mm Film machen. Dann hatte man ein Internship in einem Studium, dann hat man seine Diplomarbeit gemacht. Es waren eigentlich 4 Filme, die man machen musste, nicht nur 2. Und das ist ein großer Unterschied. Man hatte einen 16mm Film zu machen, aber da muss man daran denken, dass 16mm, selbst wenn man Regie studiert, selbst gemacht werden musste. Das heißt, auch die Regiestudenten kriegten keinen Kameramann an die Hand. Auch das ist wichtig. Dann hatte man eine Uchebnaya Rabota, also eine Jahresarbeit im zweiten Studienjahr für diejenigen, die Spielfilm studiert haben. Da hatte man eine Schwarz-Weiß-Produktion zu machen. Auch das sagt sehr viel aus über die Philosophie der Schule. Schwarz und Weiß. Dann hatte man eine Kursavaya-Rabota, wieder eine Jahresarbeit im dritten Studienjahr. Dort war man frei, da konnte man zum ersten Mal in Farbe drehen. Und das war eine Arbeit, die unbedingt eine Adaption eines literarischen Werkes sein musste. Man konnte ein Theaterstück, ein Gedicht oder ein Buch nehmen, Gorki oder wer auch immer. Man konnte ein Musical machen, zurückgehend auf Gorki. Das hat jemand gemacht bei mir im Studienjahr. Und da gab es jede Menge Auseinandersetzung mit der Studienverwaltung. Hat man das Recht, überhaupt Gorki zum Musical zu verarbeiten? Talankin, mein Lehrmeister, der hat immer auf die Freiheit der Kunst bestanden. Und in der Diplomarbeit war man dann völlig frei. Man konnte sich jedes Thema aussuchen. Man konnte mit Smagdanowski arbeiten. mit den tollsten Schauspielern, wenn die ihnen gesagt haben, okay, wir machen bei deinem Projekt mit. Und Geek hat alles bezahlt. Wen man immer da brachte als Mitwirkenden, das wurde bezahlt von Geek ohne Frage. Das war die Logik. Es sind also nicht zwei Filme, die man im Laufe des Studiums gemacht hat. Also danke für diese Zusatzinformationen. Hier gibt es noch eine Dame im Publikum. Vielen Dank. Deine Präsentation war wirklich sehr klar, sehr interessant und aufschlussreich. Ich möchte fragen, wie interpretierst du diese Lücke, die zu existieren scheint? Wir haben ja einerseits offensichtlich den Wunsch, hier die ethnische Vielfalt anzuerkennen, die Ethnien anzuerkennen als Träger ihrer eigenen selbstständigen Kultur. Andererseits gab es dann auch die sowjetischen Studenten, die aus dieser Erfahrung auch profitiert haben und trotz all des Geldes, das da aufgewendet wurde, wie ist es da möglich gewesen, dass die ausländischen Studenten am FGIG sich häufig so abgelehnt fühlten nach ihrem Studium, wenn sie wieder in ihre Heimat zurückgingen? Das ist eine komplexe Frage. Da gibt es natürlich auch immer den Widerspruch zwischen Sozialpolitik und von oben her auf oktroyierter Politik. Ich muss sagen, viele derjenigen, die dort studiert haben, haben positive Erinnerungen an die Studienzeit, an die Russen in Frankreich. Man hat auch in anderen Ländern natürlich unterschiedliche Auffassungen gehabt oder unterschiedliche Erinnerungen, die man an diese Studienzeit hatte. Also überall gab es immer den Widerspruch zwischen politischem Willen, der schon authentisch und ehrlich sein kann, oder eben nicht so ehrlich. Die Frage des Internationalismus und der Völkerfreundschaft, das ist eine wichtige Frage. Die kam immer wieder hoch in den 20er Jahren schon damals in der Sowjetunion. Rassismus richtete sich in der Sowjetunion durchaus nicht nur gegen Ausländer, sondern auch gegen die eigenen Leute aus dem Kaukasus. Also diese ganze Frage der Ablehnung oder des Rassismus ist viel, viel breiter zu sehen. Also das sollte man mit großer Vorsicht betrachten und keine voreiligen Bewertungen treffen. Und das war natürlich eine Frage, die nicht an mich ging, aber gestatte mir eine kurze Antwort. Es ist sehr schwer, eine Ideologie hier abzuleiten aus diesem sozialpolitischen Programms und das anzuwenden auf die ganze Frage der Kunst und Kultur. Hier wird häufig auch die Realität vergessen. Die Realität, die so lange existiert hat und bis heute noch existiert. Die Realität, wo auch heute noch die Aufgabe steht, unser koloniales Erbe endgültig hinter uns zu lassen. Immer noch gibt es diese Ablehnung, obwohl wir viel mehr Kontakte miteinander, direkte Kontakte haben, trotz persönlicher, kultureller, intellektueller Kontakte, gibt es immer noch eben dieses Erbe, das manchmal durchscheint. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich frage mich, welche Hoffnung hatte FGIG oder die Sowjetunion für diese Studenten nach ihrem Abschluss? Haben die versucht, dran zu bleiben an der Entwicklung ihrer ehemaligen Studenten oder sie auch in diese oder jene Richtung zu drängen, sodass sie ihre Filme nur bei bestimmten Festivals zeigen? Ja, die Sowjetunion hat ein Programm entwickelt, wo sie den Leuten auch geholfen haben, die entsprechende Technik zu bekommen. Und sie haben auch dafür gesorgt, dass die studentischen Arbeiten gezeigt wurden zu Festivals. Zum Beispiel gab es in Taschkent ein Filmfestival. Da gab es Delegationen vom FGIG, die da hingefahren sind. Und viele Studenten haben dort ihre Filme gezeigt. Für manche war es auch die einzige öffentliche Aufführung. Ja, ich habe mit meiner Co-Kuratorin Rascha mit einigen ausländischen Studenten gesprochen, die damals am FGIG studiert haben. Und einige davon klangen schon bitter. Denn nachdem sie ihren Abschluss gemacht hatten, kamen sie teilweise wie in ein Vakuum. Sie wurden nicht wieder gebeten, in die Sowjetunion zurückzukommen und fühlten sich dann irgendwo im Stich gelassen. Das ist eine Realität. Das ist ein Gefühl, was wir gehört haben. Und das auch zeigt, wie die Situation damals gewesen ist, sozial gesehen, und wie die soziale Realität tatsächlich auch abgewichen ist von politischen Ambitionen. Von Anfang an war ja der Vertrag mit dem Studenten so, dass der Student nach Abschluss wieder in seine Heimat zurückgehen würde. Es gab aber auch einige dieser Absolventen, die später Karriere gemacht haben. Viele der ehemaligen FGIG-Studenten sind tolle Filmemacher geworden. Aber Russland hat sich danach kaum noch für diese Arbeiten interessiert. Mit einigen Ausnahmen, wo die ehemaligen Absolventen wieder alle Arbeiten beim Moskauer Filmfestival gezeigt haben und zeigen konnten. Es gibt einige Intellektuelle und militante Vertreter, die da regelmäßig eingeladen wurden. Aber es gab keine durchgängige Politik, wo man gesagt hat, okay, das sind unsere Studenten, wir kümmern uns auch um sie als Alumni und wir, wie gesagt, haben einige Beispiele, die immer wieder dann eingeladen wurden nach Taschkent zum Filmfestival. Also ich würde da nicht so radikal sagen, sie wurden komplett dann im Stich gelassen. Also da gibt es auch wieder die unterschiedlichsten Schichten in unserem Narrativ. Und wir haben noch ein bisschen Zeit jetzt. Vielleicht können wir noch ein oder zwei Fragen aus dem Publikum aufnehmen. Da haben wir noch zwei. Da ist ein Herr und noch eine Dame. Ich würde gerne wissen, wie man in die Schulen gekommen ist, in diese Filmschulen. Sie haben ja gesagt, dass die Leute im ersten Jahr eigentlich erst entschieden haben, was sie machen wollten. Wie war denn der Auswahlprozess im Ursprungsland, bevor die Studenten in die Sowjetunion kamen? Das bezog sich nicht nur aufs Kino, diese Auswahl. Es war eben so, dass es Stipendienprogramme gab. Auf Grundlage eines bilateralen Abkommens zwischen der Sowjetunion und dem jeweiligen Land hat man gesagt, okay, wir haben so und so viel Stipendien pro Jahr zu vergeben. Und dann gab es natürlich auch Abkommen mit der Sowjetunion und politischen Parteien in den Ländern. Das konnte eine Regierungspartei sein, konnte auch eine Oppositionspartei sein. Und manchmal gab es auch ganz individuell und persönlich vergebene Stipendien. Das war weniger am FGIG, das waren meistens dann Individualstipendien für so einen Ausbildungskurs an einem Filmstudio. Diese Individualstipendien gingen meistens an Leute, die aus einer bestimmten politischen Linie stammten, entweder einer bestimmten Partei angehörten oder jemanden kannten, der da in der Partei war. Es gab aber auch Länder, die durchaus nicht komplett sozialistische waren, aber die trotzdem Studenten entsenden konnten und die ein Bildungs- und Kooperationsabkommen hatten mit der Sowjetunion. Und diese Länder haben ihr eigenes Auswahlsystem im Lande entwickelt. Das war manchmal aufbauend auf schulischen Leistungen und in Afrika, in französischsprachigen Ländern, konnte man da an ein Stipendium kommen. Es gab auch die Filmclubs und über die konnte man auch Kontakte aufbauen oder eben über Kulturzentren. Und es gab auch russische Kulturzentren in einigen Ländern, über die man dann eben die Kontakte herstellen konnte. Wie gesagt, im ersten Studienjahr kamen die Studenten nach Moskau, mussten erstmal ein Jahr lang komplett erst die Sprache lernen und dann erst kam die Auswahl zum WGIK. Nicht alle kamen automatisch ans WGIK, auch da gab es nochmal eine Selektion. So, wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann bitte ins Mikrofon sprechen. Ja, ich wollte nur noch eine Zusatzfrage stellen. In Bezug auf Guinea. Die erste Runde Filmemacher sozusagen, die nach die Sowjetunion ging gleich nach der Schule. Also das war etwas, was für alle Disziplinen galt, nicht nur für die Filmschaffenden. Und sie mussten sich bewerben eben nach der Schule. Und da gab es unterschiedlichste Länder, unterschiedlichste Ausbildungsgänge. Für viele Länder war es so, dass zunächst erstmal sozusagen die Hochschulreife erworben werden musste. In anderen Ländern musste man das nicht zwangsweise. Man konnte auch auf anderem Wege und ohne diese Hochschulreife an die Uni in Russland kommen. Okay, damit danke ich Ihnen. Es war ein toller Vortrag, Gabriel. Und wir schließen auch hier an dieser Stelle die Diskussion, machen eine